Hallo und herzlich willkommen zur Ecom Profit Show mit Deep Dive Ecom. Ich bin der Joe Meyer und hier dreht sich alles ums Thema E-Commerce. Mein heutiger Gast ist der liebe Thomas Matischek. Der Thomas ist Steuerberater und in Deutschland, würde ich sagen, kommt so schnell keiner an Thomas vorbei, wenn er irgendwas mit dem Thema E-Commerce am Hut hat. Die Folge war wie immer super spannend. Thomas und ich kennen uns schon seit 9, 10 Jahren, irgendwie sowas in der Range. Haben schon sehr viele Projekte gemeinsam umgesetzt und wir haben über verschiedenste Themen gesprochen, über Controlling-Themen, Cashflow-Themen, allgemeine Unternehmersachen, Dinge, auf die man vielleicht achten sollte, wenn man gerade gründet, wo man vielleicht nicht zu viel Geld ausgeben sollte und so weiter. Ich würde sagen, lasst uns direkt starten. Viel Spaß mit der Folge und let's go. Ja, hi Thomas, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Ja, hi Jürgen, ja, perfekt. Ich bin heute hier in Aachen im Quellenhof. Also nicht wundern, wenn im Hintergrund mal irgendwie Klavier gespielt wird oder sowas. Das kann ja alles passieren. Mein Zimmer ist leider nicht so weit, sonst hätten wir eine ruhigere Atmosphäre.
Finde ich perfekt, so ist ein bisschen sympathisch oder so. Leichte Fahrstuhlmusik im Hintergrund macht die ganze Sache irgendwie authentisch.
Ja, ne, es kann halt passieren. Vorhin war hier random jemand am Klavier spielen. Kann auch passieren, dass wir gleich noch ein bisschen andere Hintergrundmusik kriegen.
Okay, sehr gut. Also, liebe Zuhörer, Zuschauer, ihr wisst, was los ist. Hier ist nichts geskriptet. Ne? Das hier ist wirklich Real-Life-Shit sozusagen. Thomas, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wir kennen uns jetzt ja schon echt mittlerweile 8 oder 9 Jahre oder sowas. Krass. Wir hatten schon viel Kontakt zu ganz vielen unterschiedlichen Themen, arbeiten eigentlich auch seit 8, 9 Jahren konstant zusammen in den unterschiedlichsten wilden Situationen. Ich freue mich umso mehr, dass wir heute mal hier zusammenkommen und auch was zusammen nach außen tragen können sozusagen. Vielleicht fangen wir gleich an, so aktuelle Lage im E-Commerce, da soll es ja hier drum gehen. Was ist so deine Einschätzung aus der Sicht eines Steuerberaters? Wie schätzt du die Lage gerade ein? Was passiert da?
Also momentan wird ja ganz viel Schwarzmalerei an vielen Ecken betrieben. Ich sehe das nicht ganz so schlimm. Man kommt mit dem E-Commerce aus einer Phase, die wirklich super wachstumsintensiv war, wo man Goldgräberstimmung hatte, wo alle ganz viel verkauft haben, sei es ihre Unternehmen oder halt tatsächlich auch ihre Produkte. Und jetzt haben wir einfach mal eine Konsolidierung. Also es gibt Händler, denen geht es jetzt gerade richtig schlecht. Einige sind auch in der Insolvenz. Wir haben, glaube ich, dieses Jahr 2 oder 3, die in die Insolvenz gerutscht sind. Sonst war es tatsächlich fast gar keiner, mal einer oder so. Aber wir haben auch ganz viele Händler, denen geht es super gut. Die verkaufen einfach viel besser wie vorher. Die wachsen kontinuierlich. Von daher hängt das, finde ich, immer ganz viel am Unternehmen und am Unternehmen mehr, wie er aufgestellt ist, beziehungsweise wie er auch nicht aufgestellt ist. Mhm. Und man sieht aus der Historie, dass Händler einfach ihren Verwaltungsapparat aufgebläht haben, ganz viele Aufgaben abgegeben haben und sich nicht mehr so ums Unternehmen gekümmert haben, wie es vielleicht nötig gewesen wäre. Und das führt dann einfach zu so einem kleinen Abwärtsstrudel. Das ist zumindest bei denen es bei uns schlecht geht, oftmals.
Okay, verstehe. Also aber allgemein würdest du schon sagen, da wird heißer gekocht, als es tatsächlich ist. Viel Schwarzmalerei dabei. Es ist nicht so, die Branche ist nicht kaputt. Auch in 2025 ist E-Commerce noch ein Vehikel, mit dem man seine Ziele erreichen kann.
Auf jeden Fall. Also unser größtes Mandat hatte im Juni den besten Umsatz der Unternehmensgeschichte. Okay. Jetzt kann man sagen, ja, Umsatz ist nicht gleich Gewinn, aber auch den besten Deckungsbeitrag der Unternehmensgeschichte.
Alright.
Deswegen, ja, es ist immer mal auf und ab und bei einigen geht es natürlich auch abwärts. Das hat aber meiner Meinung nach dann immer auch Gründe im Unternehmen, wo Dinge schiefgelaufen sind, wo Dinge nicht beachtet worden sind, wo zu wenig investiert worden ist in der Vergangenheit, wo zu viel sich auch rausgezogen wurde. Sei es aus der Verantwortung, aus dem Organisatorischen oder sich zu viel Geld rausgezogen wurde. Es kommt ja nicht von ungefähr. Und ganz oft ist es einfach so, ein totes Pferd kannst du nicht reiten und dann wird es einfach bis zum Ende durchgeschlurrt. Und irgendwann sagt man, ja, es läuft ja gar nicht. Ja, es war vorher vielleicht schon nicht. Ne? Oder nicht optimal. Du hast einfach nur Glück gehabt, dass du so halt überhaupt gekommen bist.
Ja, ja. Okay, also auch so ein bisschen wie eine natürliche Selektion eigentlich. Es ist halt so, ich meine, wenn du ein Haus auf einem wackeligen Fundament aufbaust oder auch da halt, oftmals ist es ja schon so, ne, dass du schon bei der Gründung oder gerade in den ersten Zeiten, wo du noch gar nicht so viel Cash auch vielleicht hast, sagen wir mal, den Fokus halt nur auf Wachstum hast, vielleicht auch nur auf Marketing, solche Sachen, die anderen Themen vernachlässigst und die dir irgendwann halt so richtig auf die Füße fallen, wenn du eine Größe hast und schon ein ziemliches Flywheel hast, ne, wo eigentlich jeder denken würde so, hey, ist doch easy, der fährt ja schon 1 Million, 5 Millionen Umsatz, das muss ja alles sauber laufen, Muss aber nicht immer sein, oder?
Definitiv. Ne? Es gibt so viele Faktoren, die das Ganze beeinflussen können. Cashflow ist immer ein Thema, muss man auch sagen. Wenn du dich ein paar Mal verzockst, ein paar Mal Pech gehabt hast, wirst du auch nicht mehr erfolgreich werden. Das kann man halt aussagen. Aber viele wollen am Anfang direkt zu viel, starten ganz oft auch zu schnell in die Vollselbstständigkeit, wenn sie aus einem Nebenerwerb kommen, schrauben zu schnell auch ihre eigenen Ansprüche hoch. Das muss man leider sagen. Das Ganze ist wirklich ja ein Marathon. Ich meine, ihr kennt das, ne? Wem erzähle ich das? Das hat richtig, richtig lange auch gedauert, auch damals schon, bis man so ein Profit generiert hat, dass man sagen kann, okay, davon können wir jetzt dann aber auch vernünftig leben. Weil immer wieder Geld fehlt zum Reinvestieren.
Ja.
Und jetzt hat man nur das Dilemma, es ist keine Bank da, die ein Darlehen gibt. Im Gegenteil, die Banken kicken gerade die E-Commerce-Händler raus, wenn sie nicht vernünftige Zahlen haben. Das befeuert das Ganze.
Ja.
Früher hattest du Unternehmen wie Meyers oder sonst irgendwo, wo du halt Ware drüber einkaufen konntest, zum guten Kurs. Und das gibt alles nicht mehr.
Gerade auch ein Thema, ein sehr spannendes Thema, finde ich, im E-Commerce, das ganze Thema Fremdkapital, Finanzierung, Darlehen. Ne? Ich meine, E-Commerce ist allgemein, was hat einen extrem hohen Puls, extrem schnellen Puls. Da passiert viel in kurzer Zeit. Wenn man sich dieses Thema mal anschaut, ich überlege, 2016 oder 2017 war es, glaube ich, da hatten wir damals ein Darlehen über die Volksbank oder L-Bank, war das Baden-Württemberg. Ich erinnere mich wirklich, ich erzähle die Story auch öfters, wie der Bankberater damals seinen Kollegen in Stuttgart angerufen hatte. Er meinte, hey, hier hocken irgendwie so zwei Jungs, die machen E-Commerce. Also ja, haben wir noch nie gemacht. Das war irgendwie das erste E-Commerce-Darlehen in Baden-Württemberg. 2017 ist ja jetzt nicht irgendwie im letzten Jahrhundert, ne? Und dann gab es so einen Uplift, dann gab es so einen Downlift wieder. Es ist krass, was da in welcher Geschwindigkeit passiert, ne?
Definitiv. Und gerade jetzt die Banken, also ich kenne es nur von den größten Banken im E-Commerce, die finanzieren kaum noch Online-Händler, weil das Risiko viel zu groß geworden ist. Sie haben alle Klumpenrisiko, haben davor nicht dran gedacht. Die dachten auch, es geht immer so weiter. Die Leute müssen immer weiter verkaufen.
Ja.
Ja, aber wenn man ein bisschen über seine Verhältnisse lebt, auf einmal kippt der Markt und dann hast du ganz viele faule Eier am Nest.
Ja.
Und deswegen ist E-Commerce bei Banken gerade schlecht angesehen.
Ja.
Inkdiba war ja als Flexkredit bei Amazon drin.
Ja.
Haben alle ihre Verträge da gekündigt. Und die gucken alle jetzt gerade ziemlich tief in die Röhre.
Definitiv. Zeigt auch, wie wichtig es ist, dass man da gerade auch als Unternehmer, egal jetzt ob E-Commerce oder nicht, aber auch speziell im E-Commerce, wo natürlich Kapitalbedarf einfach eine wesentliche Rolle immer spielt, ne? Wie wichtig es ist, sich da auf mehrere Säulen zu setzen oder ein stabiles Fundament aufzubauen, sich nicht abhängig zu machen, sowohl nach vorne raus, was Marketing und Sales angeht, dort wirklich sich zu differenzieren, sich zu diversifizieren, aber auch tatsächlich hinten, was so Kapitalstrukturen etc. angeht, ne?
Definitiv. Und meiner Meinung nach, wenn du halt erfolgreich sein willst und eine gewisse Größe hast, damit meine ich jetzt nicht 10.000 Euro Umsatz im Monat, sondern schon ein bisschen mehr Futter auf, dann brauchst du halt eine vernünftige Liquiditätsplanung, eine vernünftige Planungsrechnung im Allgemeinen.
Ja.
Ansonsten wird das auch nicht erfolgreich. Ansonsten gehst du auch mit irgendwelchen Tendenzen oder Gefühlen rein, aber halt nicht faktenbasiert. Und dann ja, ist die Gefahr, dass es hinten raus mal irgendwo floppt, einfach viel zu groß, weil du nie weißt, wo dein Gap ist.
Definitiv. Was ist da so deiner Erfahrung nach? Wie sind da die E-Commerce-Unternehmen heute so drauf? Also auch mal abgesehen von der Größe tatsächlich. Sind die meisten so unterwegs, dass du sagst, hey, da ist alles total sauber, saubere Cashflow-Planung, ordentliches Controlling, die wissen ständig, was abgeht, auch was die Zahlen angeht in ihrem Unternehmen, oder sagst du, da gibt es schon noch Bedarf?
Ich würde sagen, richtig gut hinkriegen das 2 von 10 Unternehmen.
Wahnsinn.
Mehr sind es wahrscheinlich nicht. Die anderen fahren alle irgendwie mehr gefühlt auf Sicht und mit einer groben Planung, aber nie irgendwie, wo man sagen kann, okay, wir wissen jetzt on point, in den nächsten 3 Monaten brauchen wir die und die Kohle.
Okay.
Das ist nicht der Fall. Deswegen, da ist ein riesiger Bedarf. Aber das ist klassisch E-Commerce. Die Leute wollen es meistens nicht bezahlen. Beziehungsweise sie gucken einfach, wo sie immer sparen können und meinen, sie können das immer alle selber und sparen am falschen Ende.
Wahnsinn.
Klassiker, ne? Eigentlich will keiner Bock auf Stress mit dem Finanzamt. Aber dann erhöht ein Rechnungstool-Anbieter seine Preise und schwupps, springen sie alle auf einen anderen Zug auf die nächstgünstigeren. Obwohl das einfach, obwohl du ein internes Controlling dadurch komplett umbauen musst, obwohl die Prozesse umbauen musst, obwohl der Overhead viel, viel größer ist, aber du kannst 5 Euro im Monat einsparen. Und so ist der klassische E-Commercer, auch wenn es ein bisschen überspitzt klingt, Ja, was teurer wird, dann wird gleich die weiße Fahne geschwenkt und alle haben so Angst, dass
Ja,
es untergeht.
verstehe. Ist auch wirklich so ein Klassiker, gerade auch bei Tools. Ich meine, da haben wir auch zusammen schon viel aufgesetzt in den letzten Jahren und sowas immer, gerade auch was das Thema Steuern und Finanzen aufgeht. Nur weil es eine Lösung gibt, sage ich mal, die irgendwie aus den USA kommt, die theoretisch deinen Need irgendwie bedient und da den Bedarf deckt, heißt ja noch lange nicht, dass die Lösung auch wasserdicht ist oder jetzt in deinem Fall, dass es eine Lösung ist, bei der das Finanzamt nachher auch den Haken drunter setzt, ne? Und dann.
Ja, es ist aber halt bei Liquiditätsplanungstools genauso, ne? Es heißt dann, ja, warum soll ich mich selber hinsetzen oder mich jemand dafür beschäftigen, wenn es ein Tool wie Agicap gibt? So, dann testen sie Agicap und stellen nach einem halben Jahr fest, dass es eigentlich ohne einen hohen manuellen Aufwand auch nicht sauber funktioniert. So ist also auch wieder Mist. Und so hast du immer wieder Faktoren, wo irgendwas angefangen wird, weil es erstmal gut und günstig klingt. Aber im Endeffekt, entweder wird es hinten raus aufgrund der manuellen Zuarbeit viel zu teuer oder man verwendet es gar nicht. Wie ein Buch, was man sich kauft und niemals bis zu Ende liest. Oder ein Kurs, den man sich kauft und die erste Lektion, wenn überhaupt, gerade mal durcharbeitet. Auch so der Klassiker. Und so ist es damit auch.
Sind viele E-Commerce-Unternehmer wahrscheinlich auch nicht davon befreit, so diesem Shiny Object hinterher zu jagen, quasi, ne, von einem Tool zum nächsten. Dann hast du am Ende des Tages 10 Tools da liegen. Alle irgendwie machen ein bisschen Mist. Hast du dann im Gesamten auch wieder ordentlich Ausgaben, aber keins wird so richtig gepflegt und Ergebnisse kriegst du auch nicht raus.
Das ist also, ne? Klar, die ganzen Tool-Anbieter haben ja auch alle gute Vertriebler, gar keine Frage. Es wird aber zu wenig auf die eigenen Bedürfnisse geschaut und was braucht man Unternehmen, sondern was ist halt gerade in. Und ganz oft haben sie auch tolle Tools, die werden aber nur nicht genutzt oder nicht richtig.
Verstehe. Gerade nochmal zum Thema Cashflow, ne? Vielleicht auch kleiner Shoutout an die Zuhörer, vielleicht auch an diejenigen, bei denen das Thema zumindest gedanklich noch nicht so relevant ist. Ich finde auch immer so tatsächlich so ein kleines Totschlagargument, ohne da jetzt irgendwie schwarz malen zu wollen, ist aber halt, ich meine, wenn du Geschäftsführer bist von einem Unternehmen, dann musst du halt deine Ergebnisse in die Zukunft in einer gewissen Art und Weise projizieren können, ne? Spätestens, wenn es halt mal scheiße läuft und du tatsächlich irgendwo an einem Punkt bist, wo es in Richtung insolvent geht, wenn du dann irgendwie keine Cashflow-Planung da liegen hast, ist, glaube ich, ein Problem, oder?
Definitiv. Unser bestes Unternehmen plant die Liquidität ein Jahr im Voraus. Natürlich hast du hinten raus dann Toleranzen, aber sie wissen ungefähr, wann kommt welche Ware an, wann muss ich wieder nachbestellen. Das tracken die alle ganz genau. Und somit haben sie also immer einen laufenden Stand und legen das auch alle, ich glaube, 14 Tage oder 4 Wochen nach. Da kommt sowas wie Steuerzahlung dazu oder ich will 50 neue Produkte am Start bringen. Dann kannst du das, wenn du es in deiner Planung drin hast. Und manchmal geht es halt auch nicht auf, das haben die jetzt auch gehabt, dann bis die Ware nicht fertig geworden war, sie später da, okay, dann musst du nachjustieren und du musst gucken, wann habe ich denn jetzt mein Gap möglicherweise? Was muss ich denn zwischendurch machen, wenn ich out of stock laufe und so weiter? Kannst du aber nur planen oder nur, du kannst so reagieren, wenn du einen Plan hast und erstmal checkst, was da passiert und vielleicht dir vorher schon mal überlegt hast, was wäre dann Plan B und C.
Definitiv, ne? Und immer noch gehst du besser mit einer schlechten Vorbereitung in die Zukunft, sage ich mal, vor allem als Unternehmer, als mit gar keiner. Weil wenn die Kacke mal am Dampfen ist und dann vielleicht, um da auch den Bogen zu schließen zu diesem Finanzierungsthema vorhin, ne? Wenn du dann mal an einem Punkt bist, wo es eng wird und du dann Kohle brauchst und das irgendwie in einer Zeit wie heute, wo du nicht mal eben kurz zu deiner Bank rennen kannst und sagen kannst, hey, ich brauche mal 200, 300 K Liquidität. Und die zeigen dir einen Vogel, dann ist halt scheiße, ne? Dann, ich meine, entweder hast du dann privat noch Möglichkeiten oder das war's halt.
Genau, und tendenziell eher heute, wenn deine Zahlen schlecht sind und du nicht zeigen kannst, dass du so gut rumgerissen hast und dass es dann jetzt schnell auch besser wird, dann kriegst du halt einfach kein Darlehen. Ne? Wenn du privat schon nichts mehr hast und das hast du meistens ins Unternehmen reingesteckt, dann musst du aber nur rechtzeitig reagieren, den Stecker ziehen, damit du nicht noch privat mit über die Runden bist. Auch wenn das immer dann ein bisschen brutal klingt.
Ja, aber ich meine, besser brutal und ehrlich, upfront, sage ich mal, wie hinten raus, weiß ich nicht, peinlich berührt, versuchen müssen, irgendwie die Karre aus dem Dreck zu ziehen. Das
Definitiv, ja.
sicherlich auch kein Zustand, den irgendjemand anstrebt. Wenn wir vielleicht bei dem Thema weitermachen, jetzt so Cashflow Controlling hattest du gesagt, weil ich finde es schon erschreckend, muss man sagen. Also wenn irgendwie 2 von 10 da, sagen wir mal, ordentliche Systeme haben, das ist krass, ne? Weil ich meine, da geht es um viel. Was ist?
Es ist aber auch eine richtig, richtig Schweinearbeit, muss man ja sagen,
Absolut.
ne? Wenn du dich jetzt mal reinarbeiten musst und keinen Plan hast, dann wirst du gefragt, was nutzt du denn? Da sage ich ja, mach am besten
Ja.
Excel
Ja, klar.
oder ein Google Sheets, ne? Weil du da halt auch ein bisschen was automatisieren kannst. Aber es ist erstmal richtig Arbeit. Da musst du ein bisschen Hirnschmalz
Ja.
reinstecken.
Ja, und das ist ein Thema, ne? Viele haben halt keinen Bock. So klar, die Low-Hanging Fruits, die hängen immer im Marketing. Man möchte halt nach vorne, man möchte Umsatz machen und so. Ich spreche mit so vielen Leuten, die sagen, ja, Controlling, ja, erstens habe ich keine Ahnung und zweitens habe ich keinen Bock drauf. Ja, okay, dann umso mehr, weil ich meine, es ist ja nicht nur ein lästiges Thema, sondern wer seine Zahlen im Griff hat, sage ich mal, der kann ja wirklich mit Plan auch in die Zukunft und kann halt auch ordentlich skalieren. Du kannst ja gar nicht mit Plan skalieren und irgendwelche Ziele erreichen, wenn du kein sauberes Fundament hattest. Ist definitiv nicht möglich.
Das andere ist nur Bauchgefühl.
Ja. Okay. Das heißt, hast du so das Gefühl, es zieht sich auch ein bisschen durch? Also das eine ist ja dieses Thema Cashflow, Controlling, aber es hängen ja viele Themen dran, ne? So, da hängt ja eine saubere Stockplanung, erstmal ein sauberer Sales Forecast dran, diese ganzen Sachen auch rollierend zu machen. Nur wenn ich weiß, was ich wann absetze, weiß ich auch, wann ich was einkaufen muss, weiß ich, wann welche Zahlungen eintreten, Steuersachen und so weiter. Hast du das Gefühl, jetzt diese Knappheit, sage ich mal, da bei den Sellern bezieht sich jetzt lediglich auf das Thema Cashflow und Controlling oder zieht sich das eigentlich durch, dass da die Systeme fehlen?
Also wie du gerade sagtest, ne, Vertrieb und Marketing wird immer gerne gemacht,
Ja.
deswegen da würde ich kein Defizit sagen, aber die ganzen Verwaltungsthemen,
Ja.
da haben die meisten einfach Luft nach oben.
Ja, okay, verstehe.
Also auch wenn es um Personalplanung oder sowas geht, ne, also was brauche ich jetzt an Manpower, welche Bereiche soll ich denn vielleicht anfangen auszulagern oder auf Mitarbeiter zu übertragen, Prozesse und sowas, das haben halt schon leider zu wenige.
Ja.
Und deswegen sind auch komischerweise die Unternehmen, wo keine Ahnung, eine Person da ist, nur der Geschäftsführer zum Beispiel, mit zwei Freelancern, sind meistens aber viel, viel erfolgreicher wie Unternehmen, die mehrere Mitarbeiter haben, weil bei den mehreren Mitarbeitern sind die Prozesse nicht klar definiert, nicht klar ausgelagert, die Erwartungshaltung kommuniziert. Das sind ja auch alles erstmal Lernfelder, die man sich selber irgendwie aneignen muss. Und das kannst du dir halt oftmals im Tagesgeschäft nicht leisten.
So ist es. Und noch dazu, so aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, ob du da eine ähnliche Erfahrung hast, aber E-Commerce ist ja auf jeden Fall definitiv auch so ein klassisches Quereinsteigerfeld. Also es ist ja jetzt nicht jeder irgendwie kommt von der Harvard Business School oder irgendwie sowas, der hier einen Laden hochzieht. Bringt per se einfach schon den Umstand mit, dass ich jetzt vielleicht noch kein Controlling-Experte bin oder dass ich mit solchen Sachen einfach Unternehmensführung und sowas gar nichts am Hut hatte davor.
Definitiv, genau, das ist halt auch ein Riesenthema, ne? Wenn du jemanden hast, der total kreativ ist, das wird dann schon extrem schwer, langfristig dann erfolgreich damit zu sein, wenn du dir jemanden reinholst, der dich bei deinen anderen Dingen
So
unterstützt.
ist es. Ist halt wichtig, seine Kompetenzen auch zu kennen und die dementsprechend auch ausführen zu können, ja, und sich dann auch die richtigen Leute reinzuholen. Absolut.
Definitiv, auf jeden Fall.
Und vielleicht auch noch ein spannendes Thema an der Stelle. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Du hast uns ja auch schon persönlich in dem einen oder anderen Exit begleitet. Hast ja immer wieder Leute, die da einen guten Deal machen. Spätestens da bist du ja eigentlich an einem Punkt, wenn du da, sagen wir mal, eine chaotische Bude hast, egal ob es jetzt von Prozessen, Mitarbeitern oder halt auch von den Zahlen ist. Ja, weiß nicht, was sagst du? Wie hoch sind da die Erfolgschancen für einen gelungenen Exit, also in einem ordentlichen Rahmen?
Ist natürlich super schwierig, hat immer dann mit irgendwelchen Abschlägen zu tun,
Ja.
die man dann hinnehmen muss, wenn es überhaupt zum Deal kommt.
Ja.
Deswegen ist es bei uns auch relativ häufig, dass wir schon dann von Externen angesprochen werden und wo es dann heißt, hey, schaut euch mal bitte bei uns die DDA an. Was können wir machen? Können wir zu euch gehen? Wir wollen Exit machen. Der potenzielle Erwerber möchte dann auch bei euch
Ja.
bleiben. So, dass man halt dahingehend dann berät. Ist auf jeden Fall gerade ein Dauerthema.
Ja. Auch dafür, also Shoutout an alle, solltet ihr mal einen Exit anstreben. Ich weiß ja, es ist tatsächlich ein Thema, das betrifft viele. Viele arbeiten ja im E-Commerce genau darauf hin. Auch da schaut einfach, dass ihr die Zahlen frühzeitig im Griff habt, weil ja, keiner hat Bock, ein Chaos zu kaufen. Jeder will wissen, was er da bekommt und am Ende die Braut aufzuhübschen. Geht, ist auch Usus, aber aus einer 10% Braut eine 120% Braut zu machen, ist ja wahrscheinlich viel, da brauchst du viel Schminke.
Hey, definitiv. Es funktioniert normalerweise auch nicht. Also tatsächlich, wenn du halt, nehmen wir mal an, du willst jetzt 25 einen Exit machen, dann bringt es nichts, wenn deine Zahlen 24 plausibel sind,
Ja.
aber 22, 23 einfach aussieht wie keine Ahnung, ne? Also wirklich wie hingerotzt, dann macht es keinen Sinn. Dann hast du einfach Abschläge.
Ja.
Du kannst mit Perspektive, mit aktuellen Produkten vielleicht ein bisschen was wettmachen. Aber wenn man sieht, es ist schon Chaos im Unternehmen drin, dann wird es auf jeden Fall erstmal schwer mit dem Share-Deal, der sowieso ja schon mal per se erstmal schwieriger ist, aber dann noch viel, viel schwieriger, weil beim Share-Deal ja der Käufer alles vom Unternehmen quasi mitkauft, auch das Chaos. Und da hat er selber keinen Bock drauf.
Ja, so ist es, definitiv. Kann ich nur so unterstreichen. So, wenn wir uns mal das Thema anschauen, jetzt gerade im E-Commerce ist es ja oft, zumindest, ja, doch schon oft kann man sagen, klassischer Werdegang, dass viele auf Amazon auch anfangen, dort eigentlich, sagen wir mal, ein paar Jahre lang ein gutes Game spielen, die wissen, wie der Hase läuft und so weiter und dann irgendwann einfach auch den Schritt gehen in den eigenen Shop. Wie ist da so deine Erfahrung? Was passiert mit den Leuten? Was sind so die Vorannahmen, die man vielleicht hat, wenn man vom Amazon-Only-Geschäft kommt und dann auf den Shop rübergeht? Funktioniert da alles reibungslos oder kommt man da? Ja, vielleicht erzähl du mal ein bisschen was dazu.
Es wird immer wieder unterschätzt, wie hoch der Aufwand für so einen Shop ist, wie hoch der Warenkorbwert ist, den ich erstmal benötige, damit ich im Shop profitabel bin. Und viele verstehen einfach nicht, dass der Käufer vielleicht erst beim zweiten oder dritten Produktkauf dann auch profitabel ist. Vorher habe ich einfach ein riesen Ad-Budget, was mich einen Haufen Geld kostet und was dazu führt, dass ich im Shop halt einfach negativ bin. Was man natürlich sagen muss, fairerweise, habe ich einen Webshop, bewerbe ich den, habe ich gleichzeitig viel externen Traffic wieder auf Amazon, was mein Amazon verkaufen, sage ich jetzt mal, meine Amazon-Plattform einfach optimiert. Also es ist schon gut, sowas zu machen. Man darf den Schritt nur nicht unterschätzen. Es ist nichts, was ich mal eben mache, sondern da gehört richtig was zu und man muss sich wie am Start auf Amazon halt auch um so einen Shop kümmern. Der läuft nicht einfach mit. Der muss halt schon dann auch einen Fokus haben.
Ja, und auch hier wieder logischerweise, so Marketing-Game ist natürlich ein komplett anderes als auf Amazon, aber gleichzeitig natürlich auch wieder hier das Thema Controlling natürlich. Ne? So Controlling auf Unternehmensebene ist natürlich die eine Sache, aber du musst halt jeden Marktplatz controllen, du musst den Shop controllen, alles, was du anschließt, weil klar, wenn du dir halt nur so dein Gesamtcontrolling anschaust oder vielleicht auch bei euch dann die BWA und solche Sachen. Schön, wenn du profitabel bist, das wollen wir alle sein, aber du hast halt auch keinen Bock irgendwie oder sogar im Worst Case spätestens beim Jahresabschluss dann zu merken, so ups, wir haben irgendwie 12 Monate den Shop mitgezogen, der absolut defizitär war, haben dort jeden Monat 50.000 Miese gemacht, ohne großen Fahrplan, ist halt bestimmt auch ein Thema, was ich mir vorstellen könnte. Immer wieder passiert, oder?
Definitiv. Auch die Erwartungshaltung, ne? Dass man halt sehr schnell profitabel ist, das passiert halt einfach nicht. Du brauchst halt eine Strategie. Und das ist die Strategie, du willst eine Personal Brand aufbauen und dann darüber dann irgendwann vielleicht organisch verkaufen, über Social Media oder sowas. Oder machst du nur eine E-Mail-Liste voll, verkaufst du darüber oder musst du dir jeden Kunden hart einkaufen?
Ja.
Kommt halt immer auf dein Unternehmen drauf an, auf dein Produkt. Man kann halt viele Strategien fahren. Man braucht aber halt ein Konzept, damit man halt auch irgendwann erfolgreich wird.
Ja.
So, aber klassischerweise, der Start ist wie überall erstmal teuer und im Internet kennt dich erstmal keine Sau. Das muss man ja auch sagen. Also wie soll dich jemand finden, wenn nicht über Werbung? Ja. Ja, das ist bei Amazon halt anders. Du hast richtig viel Traffic auf der Plattform, kannst im schmalen Budget theoretisch halt schon auch gut Werbung schalten. Klar, Klickpreise sind teuer, aber du kommst auf jeden Fall mal ins Laufen und hast nicht so hohe Anlaufkosten.
Ja, hast da natürlich andere, sagen wir mal, andere Herausforderungen, je nachdem auch wie kompetitiv dein Markt dann ist, dass du dich einfach beweisen musst, wenn du in einem Red Ocean bist oder sowas. Aber klar, so bringt halt einfach jeder Marktplatz seine Herausforderung mit und ich glaube so, wenn man da eine Bottomline drunter zieht, ist es halt einfach wichtig, sich da auch bewusst zu sein, dass jeder Marktplatz nochmal seine eigenen Spielregeln mitbringt. Nicht nur was wirklich auf jeden Prozess bezogen, ne? Was Marketing angeht, was vielleicht auch das Thema Logistik angeht, was vielleicht das Thema Steuern angeht, vor allem wenn es auch vielleicht Marktplätze im Ausland sind. Wie ist die Datenstruktur oder die Datenqualität, die ich vom Marktplatz zur Verfügung gestellt bekomme? Es sind halt alles Sachen, die fallen einem gerne mal hinterher auf. Es ist aber wertvoll, sich eigentlich davor Gedanken drüber zu machen.
Definitiv, ne? Und wie viel Ahnung habe ich von dem jeweiligen Markt?
Ja.
Ne? Wenn ich jetzt mir ein tolles Produkt ausgesucht habe und denke, das verkaufe ich über einen Webshop, schwierig, ne? Muss man ganz klar sagen. Ist ja genauso wie bei diesen ganzen Dropshippern oder sowas. Die denken ja auch, sie haben irgendwas Tolles. Nur über Meta-Werbung oder sowas kann ich es verkaufen. klappt halt immer nur bedingt. Deswegen, man braucht ein Konzept, man muss es langsam antesten und dann musst du eine Entscheidung treffen, was machst du.
Ja, und du musst halt drin sein. Ne? Die Frage ist ja auch bei Meta eigentlich immer, finde ich, passt der Satz ganz gut. Es ist ja eigentlich nicht so die Frage, ob es funktioniert. Die Frage ist ja vielmehr, wie es funktioniert, weil theoretisch, keine Ahnung, wenn du jetzt nicht gerade Astronautenanzüge oder sowas verkaufst, wo der Bedarf vielleicht jetzt nicht ganz so hoch ist, weil wir einfach vielleicht nicht so viele Astronauten haben. Meta funktioniert ja schon, aber wie du es schon gesagt hast, erstens mal musst du halt testen und du musst halt wissen, was du tust. Ne? Ich bekomme es immer wieder mit, da wird halt dann vorne irgendwie Geld in Meta reingespült, auf irgendwelche Anzeigen drauf, wo du denkst, ach du liebe Zeit, was ist das hier, was veranstaltet ihr dort? Das muss halt mit Konzept geschehen. Und auch hier ist natürlich, sagen wir mal, das Thema Marketing hast du natürlich auch nicht im Griff, wenn du mal ein Buch gelesen hast, sondern da steckt halt viel Psychologie dahinter und so weiter. Ne? Es muss halt konzeptioniert sein.
Und Try and Error, ne? Das muss man ja auch ganz klar sagen, weil du halt immer wieder auch deine Werbeanzeigen dir anschauen musst, sind die ansprechend oder findest du die vielleicht nur toll und der Kunde halt einfach so gar nicht. Das muss man halt ausprobieren und da gehört schon lange Atem zu. Also nicht nur eben, ich nehme mir einen Shopify-Shop und starte mal ein bisschen mit einem Werbebudget von 1.000 Euro und dann kann ich gut verkaufen. Also tendenziell würde ich sagen, hat der Verkauf oder einen normalen Webshop erst einmal ein höheres Investment wie der Verkauf über eine Plattform. Mhm. Weil einfach auf den Plattformen sich mehr Leute tummeln und auf Produktebene betrachtet die Werbekosten einfach geringer sind.
Ja, ja, umso mehr musst du dort halt wirklich den Fokus shiften, wie du es vorhin schon gesagt hast. Ne? Da sind halt einfach sind ganz andere KPIs einfach wichtig. Ne? So angefangen beim AOV über Customer Lifetime Value natürlich. Die Journey ist einfach eine ganz andere wie auf so einem Marktplatzgeschäft, wo die Leute halt jetzt gerade mit einem aktuellen Bedarf da sind und halt eingeben, keine Ahnung, Klopapierhalter oder I don't know, was auch immer es ist, so sind halt einfach unterschiedliche Herausforderungen. Ja. Okay, spannend. Wenn wir so, jetzt haben wir eh schon natürlicherweise so ein paar Fallstricke auch, sagen wir mal, behandelt. Gibt es noch irgendwas, was dir auffällt als Steuerberater oder auch nicht nur als Steuerberater? Ich meine, du bist einer der E-Commerce-Persönlichkeiten in Deutschland, würde ich sagen, vor allem wenn es um das Thema Steuern und Finanzen geht. Was sind noch so typische Sachen, die dir einfach auffallen? So typische Fehler oder vielleicht auch so falsche Glaubenssätze?
Klassisch ist einfach halt das ganze Thema der Bestände, ne? Warenbestände, Anzahlungen und sowas, wo sich die Leute aber nicht mit beschäftigen. Hm. Also das ist einfach auch ein Riesenhebel, den du hast und auch ein Riesenproblem, wenn du nicht weißt, wie das Ganze wirkt.
Ja.
So, wir haben Mandanten, da fordern wir monatlich den Warenbestand an, kriegen wir aber nur einmal im Jahr. Wie willst du als Unternehmer, wenn du nicht weißt, wie hoch dein Warenbestand ist, eine Planung machen, was deine Steuern, was deine Liquidität und alles Mögliche betrifft? Ja. Kannst du halt gar nicht. Ja. Und das macht es dann einfach so schwierig. Viele gehen mit ihrem Unternehmen um wie mit einem Bauchladen.
Ja.
Das heißt, nach Gefühl wird dort agiert und die Zahlen passen ja auch schon irgendwie. Und da kommt die böse Überraschung. Selbst wenn du mit deinen Beständen etc. hinkommst, weißt du aber eigentlich, was bedeutet das denn steuerlich für dich? Und dann hast du auf einmal einen Riesengewinn und den musst du versteuern. Ja. Und die Steuer musst du wiederum haben.
Ja.
Und so drehst du dich halt im Kreis. Ne? Auch immer so ein Thema. Was natürlich auch immer ein Punkt ist, die Leute denken viel zu groß.
Okay.
Also gerade die Startups, die denken, ich gründe jetzt eine Holding, dann eine operative Gesellschaft. Denn ich möchte ja irgendwann mein Unternehmen verkaufen und dann kommt von mir immer so das klassische Thema her. Was meinst du, wie viele Share Deals gibt es ungefähr in Deutschland im Jahr? Oder überhaupt, wie viele Share Deals waren bei uns in der Kanzlei?
Ja.
Und da wird die Luft natürlich schon dünn. Und dann überlegen sie sich ja auch so, okay, ja, möchte ich aber trotzdem. Aber du weißt dann schon, die Chance ist 50-50, ob es den noch in ein, zwei Jahren gibt oder ob die wieder abwickeln. Ja. Weil es halt eben nicht so funktioniert, weil sie eben nicht skaliert haben, weil sie einfach viel zu groß gedacht haben und dann nicht den Fokus sich bewahrt haben. Auch der Klassiker. Oder zu Geschäftsführergehalt. Also ich habe die Liste ist eigentlich unendlich. Oder ich habe es jetzt gehabt, Mandanten, die fangen erst an, sind 24 angefangen, die wollen, zwei Geschäftsführer wollen neue Fahrzeuge haben.
Alright.
Es müssen dann aber halt Fahrzeuge der Oberklasse
aus
sein.
Aus Italien.
So Bruttolistenpreis 150.000 Euro plus. Leasingrate 1.800 Euro im Monat. Ja, aber was willst du? Willst du erfolgreich werden?
Ja.
Oder willst du mal für zwei Jahre ein großes Auto fahren und danach vom Markt verschwunden sein? Das funktioniert dann nicht. Also, ja, kann man machen. Aber die Kohle muss ja irgendwo verdient
Ja.
werden. Und als Unternehmen im E-Commerce brauchst du am Anfang jeden Cashflow einfach, um
Absolut.
einfach zu wachsen. Und dann ist so ein großes Auto einfach fehl am Platze.
Ja.
Es sei denn, du hast ein Füllhorn an Geld, was du immer wieder nachschießen
Ja.
kannst. Wo du einfach dir keine Gedanken machen musst, wo das Geld
Ja.
herkommt. Vielleicht reiche Eltern, reichen Onkel, reich geerbt. Oder haben wir auch jemanden, die hat ihre Eigentumswohnung verkauft, hat dadurch viel Geld und skaliert damit ihr
Okay.
Unternehmen. Die hat alles auf eine Karte gesetzt, um erfolgreich zu werden. Aber hat sich dann nicht ein teures Auto oder sowas gekauft, sondern immer wieder in Ware investiert. Und die startet jetzt auch richtig durch, muss man sagen. Total schön mit
Mega.
anzusehen. War auch ein harter Weg bis dahin. Aber so hast du halt immer wieder, dass die Leute die Kohle erst ausgeben,
Ja.
wo sie verdient
Ja.
ist.
Was würdest du sagen? Ich meine, du hast jetzt sehr viele Jahre schon auf dem Buckel in dem Bereich. Du hast viel gesehen. Gerade das Szenario, das du aufgemalt hast, sind so die Lambo-Leute, nenne ich die jetzt einfach mal, die dann irgendwie halt so gleich irgendwie fette Karre wollen und sowas. Kann man da eine harte Linie im Sand ziehen, irgendwie, dass man schon eher sagen kann, das sind meistens die Leute, die einfach so schnell verschwinden, wie sie wieder gekommen sind. Und die guten alten Sparer sind eigentlich die, die langfristig bestehen bleiben, oder wäre das zu schwarz-weiß gedacht?
Vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, aber im Endeffekt ist es so.
Ja.
Weil es halt immer ein Cashflow-Thema
Ja.
ist. Du brauchst immer Cashflow, um weiter zu wachsen.
Ja.
Und wenn du halt im Monat 1.000 Euro für ein Auto ausgibst, 1.500, 1.800, 2.000 Euro, dann fehlt dir das. Hast du ein teures Geschäftsführergehalt oder nimmst du dir viel aus dem Unternehmen raus, fehlt dir das fürs Wachstum.
Ja.
Und du brauchst nachhaltiges Wachstum. Denn der Markt wächst jedes Jahr, ich weiß gar nicht, um 8% oder was, oder vielleicht manchmal sogar mehr. Aber wenn du nicht mitwächst, verschwindest du irgendwann.
So ist es.
Und das verstehen sie halt, verstehen viele Händler einfach.
Ja. Ja, okay, spannend. Auch da wieder, ne? Würde dir eigentlich nicht passieren, wenn du eine saubere Planung hast von Anfang an und dir mal den
Genau.
Lambo oder egal jetzt welche Karre dann jeden Monat die 2.000, 3.000, 4.000 Euro Leasingrate da reinsetzt in die Cashflow-Planung, dann merkst du automatisch, okay, da sollte ich vielleicht doch erstmal was ins Universum rausgeben, bevor da was zurückkommt. Aber klar, wenn da halt schon die Planung nicht da ist, ja, dann braucht man ein bisschen Verstand.
Problem ist, es wird ja immer vorgelebt.
Ja,
Du
klar.
bist ja auf Social Media mit
Klar.
vollgeballert, mit teuren Autos, was du nicht alles
Klar.
leisten kannst, unabhängig arbeiten. Du kannst ja auf Mallorca arbeiten, du kannst auf Bali arbeiten, sonst
Ja.
wo. Aber da kostet das Leben auch
Ja,
Geld.
so ist
Ja, und Ausland ist immer nur geil, solange du Kohle hast.
es.
Habe ich auch schon mal zu ihm gesagt, ja, du kannst ja auch in Thailand leben und verdien doch mal dein Geld in Thailand und nicht in
Jo.
Westeuropa. Ob es da immer so viel Spaß macht.
Ja, der
Ja,
Stundenlohn ist bestimmt
wahrscheinlich eher
spannend,
nicht.
ja. Definitiv.
Genau. So, also halt doch lieber deine Liquidität zusammen. Ja, Steuern musst du jetzt zahlen, ist auch mal ein blödes Thema. Musst du mit planen, die Liquidität brauchst du.
Ja.
Und dann kümmere dich um dein Business und skaliere einfach weiter
Ja.
durch. Wenig privater Konsum, maximale Unternehmensentwicklung.
Perfekt. Ich würde sagen, besser kann man einen Ratschlag nach da draußen nicht geben. Wie siehst du das, wenn wir da gerade so drüber sprechen? Ich finde auch, ich meine, Unternehmertum ist ja auf jeden Fall in einer gewissen Art und Weise eine Lebensentscheidung auch, auch wenn sie es jetzt irgendwie vielleicht, soll sich gar nicht zu großmalerisch anhören oder sowas, aber letzten Endes heißt es ja schon 100% Selbstverantwortung in allen Bereichen einfach, ne? So, die du übernehmen musst. Mir kommt da gerade so, eigentlich ist Unternehmertum nichts anderes wie ein Verstärker vielleicht auch für das, was du eh schon mitbringst, vielleicht auch so Eigenschaften, die du eh schon hast, mit denen du auch im Spiegel konfrontiert wirst, einfach wenn du ein Unternehmen hast, weil egal was es ist quasi, wenn du mal ein Team hast mit mehreren Leuten und da ist mal richtig Kohle im Spiel, dann wirst du mit deinen eigenen Anteilen sozusagen konfrontiert und wenn du vielleicht davor schon ein Problem hattest, sagen wir mal, deine Schäfchen zusammenzuhalten und mit Kohle oder sowas ein Problem hattest, dann wirst du auf Scale dieses Problem halt ziemlich sicher wahrscheinlich auch haben. Oder wenn du davor ein Problem hattest mit Menschen, weiß ich nicht, ob du dann eine gute Führungskraft sein kannst oder sowas.
Ja, das kann sein, aber im Endeffekt verändert sich das Business halt auch immer wieder. Und du musst halt bereit sein, dich zu verändern oder dir Hilfe einfach zu holen. Sei es über ein Coaching, wo man dich einfach so ein bisschen in die richtige Spur schubst oder wo du dir selber auch auf den Zahn fühlst, wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht mit
Ja.
weiter. Denn ganz oft hapert es ja daran, dass die Leute einen Austausch haben oder einen echten Sparingspartner, ohne dass einem vorgemacht wird, dass alles super geil ist. Aber ein Austausch auf Augenhöhe findet meistens ja gar nicht statt. Und da musst du einfach zusehen, dass du auch Geld in die Hand nimmst und dir dann einfach ein bisschen Support holst. in jedweder Form. Und eigentlich fängt es oftmals bei eigenem Mindset an, sich zu hinterfragen, warum ist es eigentlich so, was ich mache? Warum habe ich also immer wieder diese Tiefs, diese Hürden, wo ich nicht rüberkomme? Ja. Und da muss man wirklich arbeiten. Und das ist tatsächlich auch schwierig. Und das ist in jedem Business.
Absolut, absolut. Schön gesagt. Gefällt mir sehr gut. Vielleicht so, wenn wir mal so langsam zum Schluss kommen. Wir haben gerade da auch schon so ein bisschen drüber geredet, über dieses, dicke Karre, es wird einem so vorgelebt, vielleicht fette Uhr und sowas. Was würdest du denn sagen? Was ist vielleicht auch so in deinem Bereich jetzt gerade der heiße Shit, der da, welche Sau wird gerade durchs Netz getrieben? Welches Shiny Object ist gerade so am Start, wenn es vielleicht auch um das Thema Steuern und solche Sachen geht?
Also ganz toll sind wieder Genossenschaften. Ne? Du solltest eine Genossenschaft haben, weil du darüber alles machen kannst. Wobei keiner der Berater schon mal eine Genossenschaftsprüfung hatte durch die Finanzverwaltung. Weil da einfach viel zu wenig Expertise beim Finanzamt ist. Das ist quasi so das Bermuda-Dreieck, was irgendwann mal dann aber auch gelichtet wird. Und dann ist das Ding halt auch wieder tot. Klassischerweise ist es aber auch so, dass gerne versucht wird, über, ich sag mal, Umwegen sich Steuern zu sparen, Auslandskonstrukten und sowas. Macht das doch so und so, weil man das von Großkanzleien als Empfehlung bekommt, wie sowas funktioniert, reell auch mit Substanz. Es versucht wird, im Kleinen umzusetzen, sich dann natürlich auch Beratungsgebühren spart und dann geht das Ganze halt in die Hose. Lizenzgebühren sparen, also Lizenzen ins Ausland verlagern zum Beispiel, ist auch sowas, was gerne versucht wird. Auslandsgesellschaften auch immer super gern gesehen, die ohne Sinn und Verstand dann gegründet werden, ohne dem Wissen, was passiert denn da. Ist immer spannend. Mal gucken, wie lange sowas auf Dauer funktioniert. Aber die Leute, die sowas empfehlen, die sind in der Regel halt kurz in dem Unternehmen. Sie lassen sich auf nichts festnageln und sind danach wieder weg. Ganz oft sind sie irgendwelche Coaches. Das heißt, du bezahlst 15.000 Euro für so ein Coaching. Dir wird ja gesagt, was du dann super Tolles machen kannst. Ist aber halt unabhängig davon, ob es dir was nützt oder nichts. Und du versuchst, das umzusetzen. Erreichst im Endeffekt aber das Gegenteil.
Okay, wow.
Weil du viel Beraterkosten aufgewendet hast. Von daher vielleicht eher mal so ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben gehen und das selber hinterfragen oder auch ganz offen den Steuerberater mal darauf anzusprechen und sagen, pass mal auf, ich mache das und das. Und wenn der, oder ich habe das und das vor, und wenn der Berater sagt, ja, funktioniert nicht, dann mal hinterfragen, warum meinst du, dass das so ist? Also warum ist das so? Damit ich einfach den Ansatzpunkt habe als Unternehmer, mir weiter Gedanken drüber zu machen und das zu optimieren. Oder sagt er das nur, weil er keine Ahnung davon hat? Kann ja auch alles sein. Aber da immer mehr hinterfragen und es geht immer darum, selber auch die Expertise ein Stück weit zu haben.
Ja.
Klar, du brauchst nachher irgendwo Experten, gerade Steuerrecht oder im Recht allgemein, Controlling, Liquiditätsplanung und sowas. Aber ein bisschen Grundkenntnis brauchst du halt überall her und Erfahrung, weil du sonst einfach keine Entscheidung treffen kannst, sonst kann dir jeder irgendwas erzählen. Und je weiter wir mit KI etc. kommen, umso vertrieblicher oder umso mehr können alle anderen Vertrieb, so sagen wir es mal. Die Steuercoaches sowieso, die haben einfach ein richtiges Vertriebsteam dahinter, aber auch Rechtsanwälte und Steuerberater werden halt immer besser in Vertrieb geschult. Deswegen fragt einfach mal nach, fühlt den Leuten auf den Zahn und sprecht einfach mal mit denen und dann zieh die Essenz da raus, recherchiere das und mach weiter.
Ja.
Ein ganz tolles Beispiel vielleicht dafür. Tatsächlich mein Sohn. Mein Sohn fängt jetzt gerade an mit Amazon. Was? Also versucht er. Aber Retail erst einmal. Alright. Und der hat sich das immer wieder selber angehalten, hat immer wieder Dinge gelesen und Papa, sag mal, was ist denn das und das? Okay, das habe ich jetzt erzählt, hat das recherchiert. Kam er wieder zum nächsten Mal und was ist das und das? Und so kommt er Stück für Stück weiter. Und so muss es eigentlich jeder Unternehmer machen. Immer weiter, okay, hinterfragen.
Ja.
Okay, habe ich verstanden?
Ja.
Was kann ich jetzt daraus lernen? Und immer wieder den nächsten Schritt zu gehen
und
nicht immer zu sagen, ich nehme die Abkürzung und lege da jetzt viel Kohle auf den Tisch, weil das einfach viel schneller geht, aber dann hinterher nicht verstehen, was da passiert.
Ja, ja, voll. Ich würde es total unterschreiben. Es ist halt gerade aus dem Grund auch so wichtig, dass man so seine Mentoren, auch seine Sparringspartner einfach um sich rum hat. Ne? Weil gerade heute 2025, wir sind ja erst am Anfang, aber ich meine, wir haben so viele Informationen, das Netz ist voll mit auch nützlichen Informationen, ne? Aber am Ende des Tages, was davon kann ich wirklich auf mich anwenden, was macht Sinn? Ich meine, du kannst 10 Leben damit vergeuden, dich durch YouTube-Videos zu einem Thema in einem Rabbit Hole sozusagen zu beschäftigen.
Ja.
Am Ende des Tages bist du auch nicht schlauer. Du brauchst halt irgendwie jemanden, mit dem du dich darüber austauschen kannst. Finde ich, by the way, machst du auf eine richtig coole Art bei dir ja auch intern mit deinen Mandanten, mit euren Mandanten ja auch, dass du da immer diese quasi Calls anbietest, ne, wo man einfach dich auch als Sparringspartner einmal die Woche kontaktieren kann mit allen möglichen Themen. Ne? Und ich würde echt auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn du halt Leute hast, auf die du dich verlassen kannst, ne, weil es ist immer was anderes, wenn du einmalig mal zu jemandem hingehst, dem irgendwie einen Haufen Kohle zahlst, versus du arbeitest einfach über die Zeit mit jemandem zusammen, lernst die Arbeit kennen, du weißt, dass du dich auf denjenigen verlassen kannst. Sowas sind halt richtig gute Sparringspartner, weil am Ende des Tages es geht um viel, und du musst den Leuten ja auch vertrauen.
Definitiv. Und so sehen wir uns tatsächlich auch, oder vor allen Dingen ich mich, mein Team natürlich auch, als
Ja.
Sparringspartner. Steuerliche Themen, das ist für mich, das haben wir mal vor ein paar Jahren gemacht, Umwandlungssteuerrecht in 5 Minuten. Da haben wir vor dem Auftritt jemanden erklärt, was er eben kurz machen muss, weil ich auf die Bühne musste, damit er sein Unternehmen, die es ja
Ja.
noch umwandeln konnte. Eben auf den Bierdeckel quasi gekritzelt, er ist dann mit Glück nach Hause gegangen, hat alles umgewandelt, top. Steuern ist also eher, ist immer mit dabei, aber ist in dem Bereich für uns. Ja,
Ja.
Tagesgeschäfte, das können wir, du kannst dich nachts wecken, anpieken, ich kann dir das erzählen.
Ja.
Aber alle anderen Themen, die damit einhergehen, was gerade im E-Commerce-Kosmos oder im sagen wir, Kosmos der digitalen Geschäftsmodelle passiert, da sind wir, dann sehen wir uns als Sparringspartner, weil wir auch ganz viel hören von vielen anderen Unternehmen, von vielen Agenturen. Wir können sagen, pass mal auf, da musst du darauf achten, wenn du einen Online-Shop machst oder du machst Amazon Vendor, ganz klassisches Beispiel. Haben wir jetzt auch gerade, dann ist es halt super wichtig, ganz lapidar, denk daran, dass du rechtzeitig deine Rechnung stellst. Ja, bei Amazon hat bei dir bestellt, du hast die Ware geliefert. Ja, aber wenn du nicht daran denkst, diese
Ja.
blöde Rechnung zu stellen, dann zahlt Amazon auch, nee, dich auch nicht.
Ja.
Aber Rechnungsstellung 60 Tage. Ja, wenn du halt das aus anderen Umfeldern gewöhnt bist, du schickst die Ware hin und ja, du schickst dann vielleicht bisschen später die Rechnung, aber dann kommt das Geld auch zeitnah. Nee, bei Amazon eben nicht. Da hast du immer wieder auch dann Reklamationen und sowas. Und das sind aber Learnings, die können wir dir mittlerweile halt so mit auf den Weg geben. Und deswegen sind wir eher Sparingspartner wie nur Steuerberater. Und es macht auch viel mehr Spaß, muss man ganz klar
Wäre
sagen.
jetzt meine Frage gewesen. Ich meine, ich kenne dich jetzt ja schon so lange, und ich kenne dich ja in dieser Rolle auch, und ich sehe ja auch tatsächlich, wie dir die ganze Sache Bock macht, so. Was dich ja auch so vom klassischen Steuerberater, sage ich jetzt mal vielleicht, oder vom klassischen Bild des Steuerberaters, das wahrscheinlich viele da draußen haben, so ein alter Buchhaltermanier quasi total unterscheidet, ne? So ist ja bei dir, hat es nicht aufgehört mit der Ausbildung, sage ich mal. Bei dir geht's ja, du bist ja total am Puls der Zeit, entwickelst dich total mit, dich trifft man auf jeder Messe. Ich glaube, im E-Commerce gibt es quasi in Deutschland keinen, der an dir vorbeikommt. So würdest du wahrscheinlich nicht machen, wenn es dich nicht wirklich von innen raus interessieren würde.
Definitiv, ne? Das ist natürlich auch ein hoher zeitlicher Aufwand, den man
Ja.
dann da immer dann mit ableistet. Aber ich mache es einfach, weil ich dazu Bock habe. Und weil es auch der Anspruch an mich selber ist, den Leuten Dinge beantworten zu
Ja.
können. Und wenn ich es nicht kann, dann habe ich irgendjemanden im Netzwerk, der das halt kann,
Ja.
wo ich dann sagen kann, okay, pass mal auf, den holen wir mit dazu, der kann das erklären. Und dann macht der vielleicht diesen ganz speziellen Teil, aber ich bin derjenige, der den großen Überblick hat und der dann sagt, pass mal auf, wir brauchen noch das, das und das und das. Und dann kannst du ruhig schlafen, dann hast du auch keine Probleme.
Ja, und es ist auch was Schönes, ne? Durch dieses Netzwerken einfach, man lernt ja dann selber auch extrem mit, weil selbst wenn es mal was gibt, von dem du selber keine Ahnung hast, dann, wie du es gerade gesagt hast, holst du dir halt einen anderen Experten und bist dann selber auch wieder einen Schritt weitergekommen. Es ist ja wirklich so ein kontinuierliches Lernen, und wenn man da Bock drauf hat, dann ist man in der Position, würde ich sagen, genau richtig platziert.
Definitiv, dafür mache ich das ja auch schon ewig, ne, muss ich sagen. Also selbstständig bin ich jetzt seit 10 Jahren. Ich hatte dieses Jahr mein 25-jähriges Jubiläum in der
Wow.
Kanzlei und etc. Ich bin ja wirklich hier so ein richtiger Dino, muss man ja sagen. Seit 2009 Onlinehandel gemacht, also ist schon.
Richtig cool,
Ja.
richtig cool. Aber ein ziemlich fresher Dino, vielleicht zum Abschluss auch von unserem Gespräch. Du bist ja viel unterwegs, ne? Dich findet man tatsächlich, also jetzt nicht nur in der Offline-Welt, Messen und so weiter, auf Seller-Events, sondern tatsächlich auf allen möglichen Plattformen im Netz findet man dich auch so. Du bist auf TikTok, Insta, Meta natürlich. Du spielst eigentlich quasi jeden Ball.
Versuche ich
Ja.
ja, auch weil ich da Bock drauf habe. Aber das ist auch zwischendurch echt anstrengend,
Ja.
ne? Und echt undankbar, muss man auch sagen.
Ja.
Also, wenn ich mir YouTube anschaue, ich habe jetzt gestern nachgeguckt, ich habe jetzt 250 Videos bei YouTube online und irgendwie knapp 800 Follower. über was für eine Kontinuität man erst dahin kommt.
Ja.
Und es fuchst mich dann immer, wenn ich sehe, wie andere Kollegen sich Follower kaufen
Ja, klar.
und einfach viel größer da sind.
Ja.
Aber was mache ich dann? Dann nehme ich noch wieder neue Videos auf
Ja,
und push
ja,
das
ja.
nochmal.
Da ist auch wieder die Quantität-Qualität-Frage, ne? So, die haben dann vielleicht viele, aber du hast
Ja.
wahrscheinlich dedicated User oder Abonnenten
Das
auch,
ist.
die sich halt deinen Content auch wirklich reinziehen, nehme ich an.
Das ist natürlich auch auf jeden Fall ein Punkt. Also ganz egal, über welche Plattform, wenn man dort ein gewisses Engagement betreibt, hast du halt auch gefühlt jede Woche allein darüber Anfragen.
Ja.
Wir können gar nicht die Leute alle bedienen, die wir gerne aufnehmen möchten. Wobei wir sind jetzt fast 90 Leute schon in der
Wow.
Kanzlei und die Hälfte davon macht ungefähr E-Commerce. Also wir sind ja schon keine kleine Bude mehr. Und das trotz KI und allem wird es noch ein bisschen weitergehen. Aber ich würde am liebsten ja, jeden Händler aufnehmen und alle irgendwie versuchen, so zu betreuen. Einfach weil ich Bock drauf habe. Aber mein Team bremst sich da dann auch immer gerne mal und sagt, hey, wann willst du das denn noch machen? Ja, also mal ganz ab davon, dass wir das auch irgendwie machen müssen. Aber
Das ist es halt,
wann
ne?
willst du das noch machen? Das ist halt. Nee, aber ist tatsächlich so. Da kommt super viel zurück. Und genau, das macht halt einfach auch Spaß, ne? Bei kleinen wie bei großen.
Ja,
Mega spannend.
Hammer. Thomas, ich sage an der Stelle tausend Dank schon mal für deine Zeit. Wie immer, mir macht super Spaß.
Sehr
Mir
gerne.
bringt es extrem viel Freude und Bereicherung, mich mit dir auszutauschen. Passiert ja auch ständig sozusagen. Ich glaube, wir könnten hier stundenlang quatschen, aber das wollen wir jetzt mal den Zuhörern und Zuschauern nicht zumuten an der Stelle, würde ich sagen. Dann machen wir lieber eine Fortsetzung irgendwann.
Sehr, sehr gerne.
Für die E-Commerce-Händler da draußen, die sagen, ja gut, Steuern habe ich bisher eigentlich gar nicht gemacht oder naja, Steuerberater meiner geht so. Ich glaube, ich sollte mal jemanden haben, der da richtig Ahnung hat in diesem Thema. Wo findet man dich? Über welchen Kanal kontaktiert man euch am besten?
Am einfachsten geht natürlich über Social
Ja.
Media, ganz klar, ne? Sei es Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube, aber ganz klassisch auch über meine Website oder einfach anrufen. Ne? Also geht halt alles. Am einfachsten ist tatsächlich über Social Media, da kann man dann, so wie es passt, dann sich eben zurückmelden, Termin vereinbaren. Aber ansonsten kann man auch über die Website direkt einen Termin buchen bei mir, über thomas-matischek.de, auch ganz easy. Ja, schaut einfach mal und guckt erstmal, dass ihr selber euer Business versteht. Und selbst wenn wir vielleicht jetzt nicht irgendwie Kapazitäten haben, neue Mandanten aufzunehmen, wobei haben wir halt auch immer wieder, ne, muss man auch dazu sagen, kann man zumindest punktuell mal eben sagen, pass mal auf, wir schauen uns mal eben kurz dein Unternehmen an als Projekt und gucken auch in deine BWA ähnlich, wie ihr das genauso macht. Ihr halt mit dem Fokus auf Controlling, wir aber eher so, pass mal auf, was passt denn da gerade gar nicht so zusammen?
Ja.
Und dann kann man auch so bei seinem Steuerberater vielleicht bleiben und sich den Input von extern einfach reinholen. Genauso zur Umwandlung, Auswanderung und die ganz anderen Kram in Anführungsstrichen genauso einfach, dass man halt ja jemand vielleicht hat, der die Basics für einen macht
Genau.
und der andere ja, kümmert sich einfach um Spezialprojekte.
Ja, guter Tipp finde ich nochmal an der Stelle. Nur wenn man jetzt, egal eigentlich in welchem Bereich, Unterstützung hat, jetzt konkret auf deinem Beispiel, nur weil du jetzt einen Steuerberater hast, muss es ja nicht sein, dass der alle Bereiche abdeckt. Ne? Er kann ja einen guten Job machen für
Genau.
seinen Teil so. Aber ich sage mal, E-Commerce ist ja tatsächlich schon ein spezielleres Feld auch und da passiert auch tatsächlich sehr viel, was sich da die letzten Jahre getan hat. Allein so im Kosmos Amazon dann und so, da passiert sehr viel. Es schadet ja niemals, da sich eine zweite Meinung einzuholen, beziehungsweise mal mit einem anderen drüber zu sprechen. Besser vorher, wie wenn es zu spät ist.
Genau, ne? Und darüber hinaus, ansonsten, wenn ihr ein Thema habt, könnt ihr mir auch einfach eine Nachricht schicken und zeigen, dann mache ich ein Video dazu. Und dann habt ihr erstmal schon mal so die groben
Ja.
Anhaltspunkte und könnt euch daran wieder weiter orientieren. Ne? Funktioniert ja alles.
Perfekt. Besten Dank, Thomas. Ihr, liebe
Sehr
Zuhörer,
gerne.
ihr wisst, wo ihr Thomas findet. Wie er es gerade schon gesagt hat, lohnt sich auf jeden Fall auch auf Social Media bei ihm vorbeizuschauen. Da gibt es viele wertvolle Tipps, die er da euch mit an die Hand gibt, sage ich mal. Wenn ihr mehr über uns wissen wollt und über unsere Arbeit, ihr wisst genauso, wo ihr uns findet, auf www.deepdive-i.com. Ansonsten sage ich bye bye. Es war sehr schön. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Thomas, ich bin mir auch ganz sicher, das wird nicht unsere letzte gewesen sein.
Ich freue mich drauf.
ich mich auch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und sage ciao in die Runde.
Vielen lieben Dank. Bis dann,
Ciao.
ciao.